Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und ich bin froh, dass ich mal wieder zuverlässig unterstützt werde von Rechtsmediziner Klaus Püschel. Klaus, du kennst dich mit Verletzungen und Tod so gut aus wie kaum ein anderer und bist der beste Experte, den ich mir an meiner Seite wünschen kann.
Hallo Bettina. Rechtsmedizin ist ein faszinierendes Fach. Das habe ich ja schon oft gesagt. Sehr spannende Fälle, schicksalhafte Abläufe, interessante Plätze überall in Hamburg, speziell auch im Hafen. Bei der Sektion dann beeindruckende Befunde und schließlich der Gerichtsmediziner auch noch in der Gerichtsverhandlung. Also es gibt auch viele Betroffene, gemeint ist der Angeklagte, dann natürlich die Toten, die trauernden Verwandten und die interessierte Öffentlichkeit. Und der Rechtsmediziner wahrt, das sage ich ja auch immer wieder, die professionelle Distanz, auch wenn er innerlich mitfiebert.
Also damit hast du ja schon alles Wesentliche zusammengefasst.
Aber nichts verraten über unseren heutigen Fall.
Das ist korrekt, aber natürlich alles Wesentliche, weshalb unsere Arbeit so interessant ist, aber auch so wichtig, insbesondere natürlich die der Rechtsmedizin, aber auch die der Gerichtsreporterin. Wir wollen heute über einen Tag sprechen, der für ein Ehepaar ein besonders schönes Erlebnis bereithalten sollte. Doch stattdessen kam es leider zu einer Tragödie.
Das kann man wohl sagen. Schlimmer hätte es für den Mann und die Frau nicht kommen können. Sie hatten einen Rundflug in einem Wasserflugzeug über Hamburg geschenkt bekommen. Doch es wurde ein Flug in den Tod. Der 57-Jährige und seine 5 Jahre jüngere Frau ertranken unter tragischen Umständen im Hamburger Barkenhafen.
Ja, das war wirklich ein besonderes Drama, zu dem wohl mehrere unglückliche Umstände geführt haben. Dabei begann dieser 22. August im Jahr 2009 für das Paar aus Niedersachsen eigentlich vielversprechend. Es herrschte perfektes Wetter mit strahlenblauem Himmel. Die Sicht war großartig. Der Blick in den Hamburger Hafen aus der Cessna sicher ein Erlebnis. Kurve um Kurve flog die kleine Maschine ihre Runden und die Menschen am Boden winkten den Passagieren im Flugzeug fröhlich zu. Also das war fast so ein bisschen wie Feststimmung da.
Kurze Zeit zumindest. Aber als das Flugzeug immer tiefer sank, wunderten sich bestimmt einige, warum das Fahrwerk des Wasserflugzeugs so kurz vor der Landung im Barkenhafen immer noch ausgefahren war. Für eine Landung im Wasser gibt es doch spezielle Schwimmer, die für ein sicheres Aufkommen und dann Weitergleiten sorgen sollen. Also das ist ähnlich wie beim Wasserskidern. Da wäre ein Fahrwerk mit Rädern, das zusätzlich ausgefahren ist, doch wirklich nur im Weg.
Eben, und so war es dann ja auch. Bei der Landung überschlug sich das Flugzeug plötzlich. Eine riesige Wasserfontäne schoss in die Höhe und plötzlich hing die Maschine kopfüber im Wasser. Der Pilot könnte sich irgendwie aus dem Flugzeug retten, aber die beiden Passagiere, dieses Ehepaar aus Niedersachsen, die wurden in 2,5 Meter Tiefe kopfüber in der Kabine eingeschlossen und die Kabine muss sehr schnell voll Wasser gelaufen sein.
Es war doch wohl so, dass die Kabinentür nur von innen geöffnet werden konnte. Aus meiner Sicht gibt es mehrere denkbare Erklärungen, warum die beiden Gäste im Fond der Maschine sich nicht selber retteten. Eventuell waren sie bereits bewusstlos, vielleicht ausgelöst durch den Aufprall auf dem Wasser und ein dabei hervorgerufenes Schädelhirntrauma. Übrigens haben wir bei der Frau später auch Unterblutung der Kopfhaut und eine Schädelprellung festgestellt.
Also das würde dann ja dafür sprechen, für die Theorie, dass zumindest die Frau schon bewusstlos war, als dieses Unglück passierte oder beziehungsweise unmittelbar nachdem das Unglück passierte?
Ja, das ist ein eindeutiger Hinweis darauf.
Wegen dieser Schädelverletzung, die ihr dann festgestellt hat. Gut, das ist eine Theorie, warum die beiden Passagiere dort handlungsunfähig in dem Raum waren. Möglich ist aber doch wohl auch, dass sie durch den Überschlag dieses Flugzeug und dieses Unglück mit dem Aufprall auf dem Wasser auch gewissermaßen unter Schock standen und deshalb, ja, ich sag mal, hilflos und überfordert waren. Oder irgendwas an der Flugzeugtür, durch die sie aus der Kabine hätten entkommen können, hat geklemmt, auch denkbar. Vielleicht wurde ja durch den Aufprall auch etwas an dem Griff verzogen, so dass die Tür sich gar nicht mehr öffnen ließ.
Ja, alles denkbar. Zu berücksichtigen ist ja auch, dass die einerseits angeschnallt waren, andererseits kopfüber. Die Orientierung war sicherlich hochproblematisch, gerade auch wenn da dann noch das Wasser im Schwall einströmt. Naja, jedenfalls tauchte der Pilot, der sich ja aus der Maschine hatte retten können, wieder und wieder nach den in der Kabine eingeschlossenen Passagieren in der Hoffnung, ja, dass er ihnen vielleicht doch noch helfen könnte, sie retten könnte.
Was aber unglücklicherweise nicht gelang. Parallel hatte jemand die Feuerwehr verständigt, die zu dem Unglücksort eilte. Aber als Feuerwehrtaucher eine halbe Stunde darauf den 57-jährigen Mann und seine 52-jährige Frau bergen konnten, da war es bereits zu spät. Die Eheleute verstarben im Krankenhaus. Sie waren ertrunken.
Ja, das war dann die Diagnose von uns in der Rechtsmedizin. Es erfolgte in beiden Fällen eine gerichtliche Sektion. Vorher waren die beiden Personen übrigens unter Reanimationsbedingungen per Hubschrauber in das Krankenhaus St. Georg und in das UKE geflogen worden. Wir haben klassische Ertrinkungsbefunde bei der Frau erhoben, zum Beispiel eine hochgradige Lungenüberblähung, sogenannte ballonierte Lunge und viele weitere Details. Ansonsten hatten beide Personen keine schweren Verletzungen, also keine Frakturen, keine Organverletzungen. Und beim Ehemann waren die Ertrinkungsbefunde etwas weniger deutlich, wahrscheinlich überlagert von den Reanimationsbefunden. Übrigens, Bettina, der Pilot musste sich doch später vor Gericht verantworten. Der Vorwurf gegen den 44-Jährigen lautete auf fahrlässige Tötung, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, das ist richtig, genau.
Gut, also das würde ja bedeuten, dass ihm im Falle einer Verurteilung theoretisch immerhin bis zu 5 Jahre Haft drohten.
Genau so war es, ja. Also rein theoretisch ist bei fahrlässiger Tötung eine Strafe von bis zu 5 Jahren möglich, ist aber wirklich nicht der Regelfall. Der Regelfall sind eher Bewährungsstrafen oder Geldstrafen. Wenn wir jetzt über das Verfahren gegen den Piloten sprechen, schlage ich vor, dass wir den Flugzeugführer Frank B. nennen, obwohl er eigentlich ganz anders heißt, aber den Namen, überhaupt die Namen der Beteiligten wollen wir nicht nennen. Der Prozess begann am 3. Januar 2012, also gut 2,5 Jahre nach dem Unglück. Die Staatsanwaltschaft warf dem Piloten Frank B. vor, er trage die Schuld an dem tödlichen Unfall. Und zwar deshalb, weil er pflichtwidrig versäumt habe, das Fahrwerk der Cessna an jenem 22. August 2009 nach einem Tankstopp am Flughafen Fuhlsbüttel wieder einzufahren. Und durch diesen Bedienfehler sei diese Cessna mit ausgefahrenen Rädern im Hafenwasser gelandet und habe sich deshalb überschlagen. Die Verteidigung in dem Prozess sieht das allerdings anders. Sie argumentiert, dass der Pilot gar keinen Bedienfehler gemacht habe. Nicht der Angeklagte habe versagt, meint die Verteidigung, sondern allein die Technik.
Ja, das ist ja noch ein interessantes Detail, dass die damals nicht nur über den Hafen geflogen sind, sondern zwischenzeitlich auch noch in Fuhlsbüttel einmal gelandet sind.
Ja, das spielt ja später noch eine große Rolle.
Also bevor wir da jetzt in technische Details einsteigen, mich interessiert zum Beispiel auch, was wir über den beruflichen Werdegang, sprich die Flugerfahrung des Angeklagten wissen. Was hat man denn da so bekannt gegeben? Und was ist denn überhaupt genau an jenem Tag vor dem Aufsetzen der Cessna auf dem Wasser und der dann folgenden Katastrophe geschehen?
Also zunächst mal die erste Frage, die du gestellt hast, der berufliche Werdegang. Also man kann fast etwas pathetisch sagen, das Fliegen ist Frank B.'s Leben. Der hat über 7000 Stunden bereits in Cockpits verbracht. Dabei ist er Maschinen jeder Größe geflogen, auch Hubschrauber, schließlich auch Wasserflugzeuge. Und im Prozess wird der Angeklagte ja immer nach dem Beruf gefragt. Als erlernten Beruf gab er dann Pilot an.
Aber Bettina, da kommst du bestimmt noch darauf, gerade mit Wasserflügen hatte er keine besonders große Erfahrung.
Das ist richtig, das ist auch dann später im Prozess Thema gewesen, aber er war definitiv ein erfahrener Pilot. Und um deine zweite Frage zu beantworten, Klaus, über die Erlebnisse bis kurz vor dem Unglück gibt es relativ einheitliche Darstellungen. Zunächst mal, wir reden ja über den 22. August 2009. Das war ein schöner Sommertag.
So wie heute.
So in etwa. Das Ehepaar aus Niedersachsen, das freut sich auf den Rundflug über die Elbe. Und vor dem Abflug an der Station des Veranstalters wird Prosecco gereicht und es gibt die üblichen Sicherheitsbelehrungen für die Passagiere.
Um das hier mal vorwegzunehmen, der Pilot hat keinen Prosecco getrunken, das muss ausdrücklich gesagt werden. Bei dem wurde später natürlich auch untersucht, ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand und das war eindeutig nicht der Fall. Also,
aber die Passagiere, die haben den Prosecco bekommen.
Ja, das gehört da wohl zum Pflichtprogramm, aber Pflicht ist auch, dass der Pilot stocknüchtern bleibt.
Also bei diesem Pflichtprogramm mit den Sicherheitsvorkehrungen, das ist alles routinemäßig abgelaufen. Danach, darüber sind sich alle einig, hat die Cessna also abgehoben. Pilot Frank B. am Steuerruder. Das war jetzt etwa 12.30 Uhr an jenem 22. August 2009. Und kurz darauf landete die Maschine für einen Tankstopp auf dem Flughafen Fuhlsbüttel und bis dahin lief alles nach Plan, so wie es sein sollte.
Ehrlich, ich frage mich, warum der denn zum Tankstopp auch die Passagiere mitnimmt, aber das gehört hier vielleicht jetzt heute nicht weiterhin.
Ja, das ist sicherlich auch im Prozess mal thematisiert worden, ist glaube ich heute aber nicht unser wesentlicher Punkt. Wesentlich ist natürlich dann die Landung, die ist laut Ermittlung um 12.53 Uhr an jedem Tag gewesen, also eine gute, na, knappe halbe Stunde nach dem Start. Und da hat der Flieger mit 55 Knoten auf dem Wasser aufgesetzt.
Okay, das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Geschwindigkeit.
Ja.
Und da haben dann die Räder des ja leider immer noch ausgefahrenen Fahrwerks gerade bei dieser Geschwindigkeit ja fast wie momentane Bremsklötze gewirkt, oder?
Ja, genau. Bremsklötze ist, glaube ich, gut formuliert. Ich glaube, da kann man sich so ungefähr darunter vorstellen, wie das gewirkt haben muss, was der Effekt dieser Schwimmer war, beziehungsweise des ausgefahrenen Fahrwerks, Entschuldige, da habe ich mich versprochen, des ausgefahrenen Fahrwerks, ja, wie Bremsklötze. In diesem Moment schießt die Cessna in die Luft, dreht sich über Kopf und drückt dann die Insassen unter Wasser und es dringt sofort Wasser in die Kabine ein. Frank B., der Pilot, kann sich befreien, taucht erstmal nach oben, holt Luft, taucht aber gleich wieder runter nach seinen Passagieren. Und das insgesamt, so muss es gewesen sein, so haben Zeugen das mitbekommen, mehr als 2 Dutzend Mal.
Also ich denke, dieses Detail müssen wir auch festhalten, dass die Personen unter Wasser dann über Kopf waren und das ist natürlich im Hinblick auf die Orientierung hochgradig problematisch. Für den Piloten vielleicht etwas weniger, weil der sich ja sozusagen gut auskennt in der Kabine und so mit einem Griff trotzdem auch die Tür aufmachen kann. Ja, und zum Piloten finde ich auch beeindruckend, was der da alles geleistet hat. Der muss ja ein sehr sportlicher Mann gewesen sein. Viel Kraft, Ausdauer, um da immer wieder runterzutauchen. Wenn ich mal sehr realistisch bin, kann ich aber sagen, also nach den ersten Tauchgängen hat das eigentlich schon gar nicht mehr so viel Sinn gemacht, weil schon viel Zeit vergangen sein muss.
Trotzdem ist es natürlich beachtlich oder beeindruckend, dass es immer und immer wieder versucht hat. Er hat ja wirklich nichts unversucht gelassen, um die Passagiere doch noch irgendwie zu retten.
Ja, anerkennenswert. Die waren ihm ja auch anvertraut. Ne? Jetzt aber noch mal ja, zu diesem Punkt aus einer anderen Sicht. Wenn diese Fakten soweit feststehen, das zweifelt ja wohl auch niemand an. Wie hat sich denn der Angeklagte selbst denn vor Gericht zu diesen Vorwürfen geäußert? Also es ging ja immerhin um fahrlässige Tötung an 2 Personen.
Also selber hat der Angeklagte in diesem Prozess vor dem Amtsgericht nichts gesagt, aber seine Verteidigung hat für ihn eine ausführliche Erklärung abgegeben. Und in dieser Erklärung geht es, wie vorhin schon angedeutet, viel um technische Details. Die Verteidigung versucht, eine Erklärung dafür zu finden, wieso das Fahrwerk bei der Landung noch ausgefahren war. Und sie versucht auch gleichzeitig überzeugend darzulegen, wieso ihr Mandant für diesen Fehler keine Verantwortung trage.
Also, was ist denn damals in der Verhandlung zur Sprache gekommen? Wie soll aus Sicht der Verteidigung dieser verhängnisvolle Fehler entstanden sein?
Also die Verteidigung argumentierte, dass beim Tankstopp die Ereignisse, die dann in diese Tragödie mündeten, in Gang gesetzt worden sein könnten, also bei diesem Tankstopp. Und zwar haben sie gemutmaßt, dass einer der beiden Passagiere beim Aus- oder Einsteigen bei diesem Tankstopp in Fuhlsbüttel einen Hebel touchierte und so das mechanische Sicherheitssystem außer Kraft setzte.
Also jenes System, das die Position des Fahrwerks anzeigt.
Richtig, genau. Ein weiterer Erklärungsansatz für die Verteidigung war, dass das akustische Warnsystem den Piloten nicht auf die ausgefahrenen Räder hingewiesen habe. Die Maschine habe, nachdem sie nach dem Tankstopp erneut gestartet war, auf der kurzen Distanz bis zum Hafen vermutlich nicht die nötige Geschwindigkeit zum Auslösen des akustischen Alarms erreicht, war auch ein Argument.
Ja, spekulativ. Okay, also das war Variante 2.
Und dann gab es noch eine dritte Möglichkeit, die Verteidigung da ins Feld führte. Und darin hieß es, dass jeweils 4 Kontrollleuchten anzeigten, ob dieses Fahrwerk nun aus- oder eingefahren ist. 4 grüne bedeuten, die Räder sind draußen. 4 blaue bedeuten, die Räder sind noch drin. Und in der Erklärung des Angeklagten, wie gesagt durch die Verteidigung verlesen, hieß es, ich habe die durch die Kontrolllampen angezeigte Position des Fahrwerks als korrekt wahrgenommen und der Schwimmer stand in der Wasserlandungsposition. Und deshalb, so sagten es dann die Verteidiger, habe der Pilot gar keinen Fehler erkennen können.
Ich finde, das war jetzt alles sehr technisch. Was ist denn von der Verteidigung bzw. vom Angeklagten dazu gesagt worden, wie es nach dem Unglück weitergegangen sei? Der Pilot hatte doch noch versucht, nach den Passagieren zu tauchen, um sie zu retten.
Ganz richtig. Und zwar ist der Pilot wohl etliche Male hinabgetaucht. Ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich sogar über 20 Mal in der Hoffnung, er könne das Ehepaar aus dem Flugzeug befreien. Und der Verteidiger hat das in dieser Erklärung dann auch geschildert, wie sein Mandant verzweifelt versuchte, die Flugzeuge zu retten, wie er immer wieder ins Wasser hinabstieß und dass das total trübe war, dieses Wasser. Es gab kaum Sicht. Und für einen kurzen Moment habe dann der Pilot einmal ein Bein zu fassen bekommen. Ja, und als der Verteidiger das dann geschildert hat, beziehungsweise verlesen hat, da ist der Angeklagte in diesem Moment in Tränen ausgebrochen. Offenbar haben ihn da seine Gefühle und seine Erinnerungen wirklich übermannt.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also einerseits diese Gefühlsregung beim Angeklagten, andererseits auch die Situation da am Geschehensort. Da gibt's ja im Abendblatt auch einige gute Fotodokumente und da schwimmt die Cessna ja tatsächlich auch noch an der Wasseroberfläche und der Pilot konnte am Flugzeug runtertauchen, also insofern konnte er sich schon auch orientieren, weil er ja das Flugzeug kennt. Ja, und er hat dann offensichtlich ja auch entweder durch die eröffnete Kanzel oder eine geöffnete Tür die angeschnallten Personen da noch registriert, konnte sie aber nicht retten. Leider ist ihm das nicht gelungen. Letztlich muss das für ihn dann ja extrem belastend gewesen sein, gleich und auch noch später, oder?
Also ganz sicher. Im Prozess haben übrigens drei Polizisten, die kurz nach dem Unglück angerückt waren, erzählt, was sie am Tatort erlebt haben. Und diese drei Polizisten erzählten übereinstimmend, dass sie hörten, wie Pilot Frank B. dann gestammelt habe: "Das ist alles meine Schuld. Ich habe vergessen, das Fahrwerk einzufahren."
Das wäre dann ja tatsächlich so etwas wie ein Eingeständnis, dass er einen Fehler gemacht hat. Das entsprach aber nicht dem, was der Verteidiger vorgetragen hat.
Das ist das eine. Außerdem dieses Schuldeingeständnis, wenn es denn eins gewesen wäre, hätte als Beweismittel gar nicht verwandt werden dürfen, denn die Polizisten, was sie dort gehört haben wollen, dieses angebliche Schuldeingeständnis, das ist erfolgt, als der Mann, dieser Pilot, noch gar nicht über seine Rechte belehrt worden war. Und wenn man jetzt eine Aussage aufnimmt, wird ja in der Regel, das kennt man aus dem Fernsehkrimi, aber es gibt natürlich auch in der richtigen, im echten Leben, werden mögliche Verdächtige, Beschuldigte über ihre Rechte belehrt. Das ist in dieser Extremsituation nicht erfolgt und deshalb durfte das in diesem Sinne gar nicht gewertet werden nach dem Motto, wieso, der hat doch gestanden, dass er einen Fehler gemacht hat.
Also ich habe mal gelernt, aber ich bin ja kein Jurist, dass spontane Äußerungen, die auch gemacht werden, ohne dass die Polizei überhaupt gefragt hat, dass die durchaus auch mitbewertet werden dürfen. Natürlich nicht wie eine protokollierte Aussage.
Das ist sicherlich unter Umständen so denkbar und auch richtig. In diesem Prozess war es aber so, dass man dann gesagt hat, man möchte es lieber nicht verwerten.
Ja, also wenn man sich das vor Augen führt, nochmal eine Extremsituation, die war das sicher. Dieser Mann, der Pilot, der stand unter enormem Stress. Der hatte sich ja auch körperlich völlig verausgabt. Ja, und psychologisch nicht nur, dass er vergeblich versucht hat, diese Menschen zu retten. Also Der Mann wird in dieser Situation insgesamt durch den Absturz und die vielen Tauchversuche körperlich und psychisch extrem geschwächt gewesen sein.
Ja, also natürlich in dieser Situation sowieso, aber auch deutlich länger noch für eine lange Zeit. Also wir wissen in etwa, wie es ihm ein Jahr nach dem Unglück ging. Das ließ nämlich einen Brief erahnen, den der Angeklagte im Herbst 2010, also ein gutes Jahr nach diesem Cessna-Unfall, an die Hinterbliebenen des verstorbenen Ehepaars geschrieben hatte. Und in diesem Brief hieß es, ich zitiere, der 22. August 2009 ist der traurigste Moment, den ich in meinem Leben erfahren musste. Gleichzeitig wird aber von der Verteidigung dann betont in dem Prozess, dass diese Zeilen allein ein Ausdruck des Bedauerns sind, aber nicht bitte als Schuldeingeständnis zu verstehen sind. Das war der Verteidigung wichtig.
Ja, das ist natürlich immer das Problem, die persönliche Seite und dann die juristische Seite voneinander zu trennen. Bettina, der Unfall dieses Wasserflugzeugs wurde doch sicher auch von Technikexperten und Flugexperten untersucht. Wie war denn eigentlich das Ergebnis?
Also das war für den Angeklagten alles andere als positiv. Ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, der belastete den 44-Jährigen schwer. Demnach sei er zwar mit 7.100 Flugstunden ein erfahrener Pilot gewesen, allerdings sei er gerade mal 34 Stunden mit Wasserflugzeugen geflogen und habe nur 73 Wasserlandungen absolviert. Das ist ja auch das, was du eingangs schon angedeutet hast, dass man als Pilot erfahren ist, heißt natürlich nicht unbedingt, dass man auch so ein Wasserflugzeug souverän und erfahren steuern kann. Diese Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sagte auch in ihrem Bericht, dass der Pilot vermutlich überlastet gewesen sei. Und zwar möglicherweise durch Gespräche mit den Passagieren abgelenkt und gleichzeitig hatte er ja Kontakt mit den Funktowern. So haben sie das in einem 17-seitigen Bericht ausgeführt.
Ja, und dann gleich mit zwei verschiedenen Funktowern. Ne? Einmal Fuhlsbüttel und einmal die Leitstelle im Hafen.
Genau so war's.
Für den Piloten stand im Zusammenhang mit dem Strafverfahren doch viel auf dem Spiel. Zunächst einmal die mögliche Verurteilung, ja, im strafrechtlichen Sinne. Vielleicht sogar zu einer Freiheitsstrafe. Und dann ging es ja auch um seine berufliche Zukunft als Pilot.
So ist es. Der Verteidiger von Frank B. sagte vor Gericht, ich zitiere wieder, mein Mandant findet seit dem Unfall keine Arbeit mehr und hat daher auch große Probleme mit der Erhaltung seiner fliegerischen Lizenzen. Der Angeklagte verfüge außerdem nicht über ein eigenes Einkommen, werde von seiner Ehefrau unterstützt. Und Anfang 2012 ging Frank B. sogar nach Afrika und flog dort als freiberuflicher Pilot, weil er was verdienen wollte. Und der Verteidiger betonte, dass sein Mandant bei einer Verurteilung wohl nie wieder beruflich im Cockpit einer Maschine sitzen würde. Jetzt wieder zu dem, was weiterhin zu den eigentlichen Ereignissen beim Amtsgerichtsprozess zur Sprache kam.
Also Fakten,
Fakten, bitte. Fakten, ganz genau. Es kam unter anderem ein Sachverständiger zu Wort, der Stellung dazu nehmen sollte, ob die Warnanlagen der Maschine ordnungsgemäß funktionierten.
Also aus meiner Sicht grundsätzlich hilft Technik natürlich in vielen Bereichen, vor allem auch bei der Sicherheit, vorausgesetzt andererseits die Technik funktioniert zuverlässig.
Ja, das ist natürlich die Grundbedingung.
Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dann wird es hochproblematisch, Und was hat denn der Sachverständige hier zum Thema technisches Problem gesagt?
Dieser Sachverständige meinte, die Checkliste des Flugunternehmens entsprach nicht der Muster-Checkliste. Ob die richtigen Kontrolllampen geleuchtet hätten, sei technisch nicht nachzuweisen. Auch bei den anderen beiden Warnsystemen sei unter Umständen möglich, dass sie ausgefallen seien.
Also für mich hört sich das so an, als sei das Wasser gewesen auf den Mühlen der Verteidigung.
Ja, stimmt. Die Anwälte argumentierten, beziehungsweise der Anwalt argumentierte daraufhin, dass alle Sicherheitsparameter nicht gegriffen hätten. Und deshalb hat er dann auch in seinem Plädoyer für seinen Mandanten Freispruch beantragt.
Ja, hochgepokert. Aber die Staatsanwaltschaft hielt doch ein Jahr, also ein Jahr Gefängnis, natürlich auf Bewährung in diesem Falle, der Mann war ja nicht vorbestraft, für angemessen, ebenso wie die Nebenklage.
Das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage meinten, er habe sich in der Tat der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht und haben entsprechende Strafen beantragt. Übrigens hat der Angeklagte in seinem letzten Wort, bevor es zur Urteilsverkündung kam, nochmal sich selber an die Hinterbliebenen des getöteten Ehepaars gewandt. Da sagte er, ich kann die beiden nicht zurückholen, es tut mir fürchterlich leid.
Und ich höre aus dem, wie du das erzählst, heraus, dass diese Entschuldigung und das Mitgefühl für die Angehörigen durchaus glaubhaft rüberkamen. Das ergibt sich ja auch aus dem gesamten Verhalten des Angeklagten. Das wurde dann doch vermutlich auch positiv beim Urteil berücksichtigt. Ebenso wie die Tatsache eben, dass er sich damals nach dem Unglück wirklich extrem bemüht hat, seine Fluggäste noch aus dem Wasser zu ziehen.
Auf jeden Fall, aber dazu komme ich gleich. Erstmal das Urteil als solches. Das Amtsgericht verhängte dann gegen den Piloten 9 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen zweifacher fahrlässiger Tötung, also etwas weniger als die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, aber eben kein Freispruch, wie die Verteidigung ihn hatte erreichen wollen. Im Gegensatz zum Anwalt des Angeklagten, der ja argumentiert hatte, alle Warnsysteme der Maschine hätten nicht funktioniert, war der Richter der Meinung, dass nicht sämtliche Warnanlagen versagt hätten.
Kleiner Einwurf nochmal, also im Zusammenhang mit derartigen Unglücksfällen zu bedenken, 2 Menschenleben und das Ergebnis bei fahrlässiger Tötung 9 Monate auf Bewährung. Halte das immer für problematisch, aber auf der anderen Seite auch für gerechtfertigt, weil der Pilot natürlich eigentlich das Beste für seine Fluggäste da erreichen wollte. Gut, es hätte für den Piloten nach Überzeugung des Richters also Möglichkeiten gegeben, den Unfall zu verhindern, wenn er richtig aufgepasst hätte, oder?
Ja, genau. Der Vorsitzende sagte, zumindest die Kontrolllampen hätten den Piloten stutzig machen und zu weiteren Überprüfungen führen müssen. Der Vorsitzende sagte an die Adresse des Angeklagten, ich bin überzeugt, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Sie haben gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen. Und bei dem Zitat, menschlichen Versagen des Angeklagten könne eine Rolle gespielt haben, dass der 44-Jährige zwar ein erfahrener Pilot war, seine Lizenz für Wasserflugzeuge zum Unfallzeitpunkt aber erst seit einer Woche besaß. Haben wir schon thematisiert, das ist natürlich auch für den Richter wichtig gewesen, der Urteilsverkündung da auf diesen Punkt hinzuweisen. Anerkennen müsse man allerdings, das betonte der Richter ausdrücklich, dass der Pilot unter Einsatz seines Lebens versucht habe, die Passagiere zu retten. Immer wieder sei er unter Wasser getaucht, um die beiden Fluggäste zu finden. Ja, so war es ja auch.
Damit haben wir das jetzt, glaube ich, genug gewürdigt. Die Leistung war insofern bemerkenswert, aber der Fehler vorher natürlich auch. Aber Bettina, mit diesem ersten Urteil war das Verfahren gegen den Piloten doch noch nicht endgültig abgeschlossen. Die Verteidigung ist in Berufung gegangen.
Ja, die Verteidigung hatte ja eigentlich einen Freispruch gewollt. Jetzt gab es also diese Verurteilung zur Bewährungsstrafe. Deshalb haben die das Urteil angefochten. Und in der zweiten Instanz, also in der Berufungsverhandlung, lief einiges anders als beim Amtsgericht. Vor allen Dingen hat der Pilot des verunglückten Wasserflugzeugs im zweiten Prozess, in diesem vor dem Landgericht, ein Geständnis abgelegt, im Gegensatz zur ersten Verhandlung.
Auf einmal? Was war denn jetzt anders?
Ja, insofern war es anders. Er hatte einen anderen Verteidiger, der ihn offenbar anders beraten hat. Und in diesem Prozess, in diesem Geständnis, sagte der Angeklagte, ich zitiere, ich sage aus vollem Herzen, ich trage die komplette Verantwortung für den Flug, das ist klar. Er habe wohl die Kontrolllichter falsch interpretiert, die ihm angezeigt hätten, dass das Fahrwerk noch ausgefahren war, sagte Frank B. weiter. Wieder Zitat, ich war nicht in der Lage zu erkennen, ich brauche 4 blaue Lichter. Diese 4 blauen Lichter hätten ja bedeutet, dass das Fahrwerk eingefahren war, das hat er fehlinterpretiert. Statt der erforderlichen blauen hätten wohl grüne geleuchtet und das habe er übersehen. Und dann hat er wieder wörtlich gesagt, das war der fatale Fehler, den ich begangen habe.
Ja, klingt ja auch komisch, ne? Grün heißt ja eigentlich, alles ist klar, jedenfalls an der normalen Ampel. Nochmal ein Wort zu diesen Warnlampen. Dass sie blau bzw. grün leuchteten, halte ich echt nicht für sinnvoll. Diese beiden Farben sind für das menschliche Auge ja relativ ähnlich, also nicht so gut zu unterscheiden, als wenn es beispielsweise grüne und rote Warnleuchten gewesen wären, also rot für Warnung und grün bedeutet dann, dass man landen kann und rot am besten, dass es Gefahr gibt.
Also so ähnlich wie die Farben einer Ampel im Straßenverkehr. Du hast es gerade schon erwähnt.
Genau. Aber zurück zu dem, was der Angeklagte noch gesagt hat. Ich bin ja übrigens wirklich kein Experte für Flugzeuge. Das muss ich nochmal sagen. Also für mich war das dann ein in diesem Moment erstaunliches Schuldeingeständnis, nachdem zuvor von der Verteidigung im ersten Prozess ja ganz anders argumentiert worden war. Und es kommt durchaus auch anders rüber, wenn der Angeklagte selber spricht und nicht nur seine Verteidigung etwas vortragen lässt. Das ist jetzt elementarer, direkter. Und jetzt war die Quintessenz seiner Aussage im zweiten Prozess keine technischen Fehler, sondern menschliches Versagen. Und zwar von ihm, dem Angeklagten. So kann man das doch wohl zusammenfassen, oder?
Durchaus. Es ging aber noch weiter. Der Pilot, also der angeklagte Pilot, sagte, er habe nach dem Unglück alles versucht, um an die beiden Gäste heranzukommen. Ich erinnere mich, ich war ja da als Prozessbeobachterin auch in diesem Verfahren drin, als er das gesagt hatte, dieser Rettungsversuch, dass er wirklich mit belegter Stimme sprach. Also man merkte ihm seine Belastung auch zu diesem Zeitpunkt noch an. Allerdings hat er doch relativ flüssig die Geschehnisse geschildert. Und dann sagte er weiter, dass er die Passagiere nicht retten konnte. Zitat, ist eine tragische Sache, die mich jeden Tag begleitet. Er habe seine Tür öffnen und nach oben tauchen können, um Luft zu holen. Und dann sei er eben immer wieder zu diesem verunglückten Flugzeug hinabgetaucht und habe sich bemüht, zu den beiden dort eingeschlossenen Gästen zu gelangen. Das sei ihm jedoch nicht geglückt, weil die Türen von innen verriegelt waren.
Das irritiert mich jetzt. Ich meine, dass das Flugzeug offenbar so konstruiert war, dass eine Öffnung der Kabine von außen unter Umständen nicht möglich wäre. Wie war es denn nun?
Ja, das ist auch wirklich irritierend. Also ich finde es auch erstaunlich, weil eigentlich würde man ja denken können, dass man aus Sicherheitsaspekten, also ich als jemand, die auch überhaupt nichts von Flugzeugen versteht, aber so mit dem, ich sag mal, mit dem Menschenverstand daran geht, würde ich auch denken, dass man beide Möglichkeiten schaffen müsse, öffnen von innen und von außen. So war es aber offenbar in diesem Fall nicht. Der Pilot sagte weiter: Ich bin auf das Dach des Flugzeugs geklettert und habe überlegt, wie kriege ich das Ding von oben auf? Ich war verzweifelt, ich hatte kein Werkzeug. Dann bin ich wieder runtergetaucht. Durch die Sicht in den trüben Wasser sei gleich null gewesen. Erst nach etwa einer halben Stunde seien Taucher der Feuerwehr gekommen, die die Passagiere aus dem Wrack befreien konnten. Und dann sagte der Angeklagte nach dieser halben Stunde: Mir war da leider schon bewusst, dass nicht mehr viel Hoffnung für die Passagiere besteht.
Damit hat er auch recht. Das kann ich als Arzt und speziell als Rechtsmediziner so sagen. Es war ja so, dass diese beiden Passagiere ertrunken sind. Ganz allgemein kann man sagen, das ist nach etwa 3 bis 5 Minuten unter Wasser für die meisten Menschen sehr kritisch wird und die Gefahr besteht, dass sie das nicht überleben. Andererseits gibt es natürlich trainierte Menschen. Lass mich kurz darauf hinweisen, bitte. Also trainierte Menschen, insbesondere sogenannte Apnoe-Taucher, die sehr viel länger die Luft anhalten können und dann auch sehr viel länger unter Wasser bleiben können. Sie haben dann durch Training erreicht, dass ihre Lungen eine deutlich höhere sogenannte Vitalkapazität haben und dass die Sauerstoffbindung im Blut relevant verbessert ist. Und sie können unter Wasser tatsächlich auch durch autogenes Training die Pulsfrequenz absenken und den Stoffwechsel tatsächlich etwas reduzieren. Und in dieser Art und Weise können sie ihr Gehirn besser gegenüber Sauerstoffmangel abschotten und können dann viel länger unter Wasser bleiben als Otto Normalverbraucher.
Also ich finde das wirklich erstaunlich, was man dadurch Training erreichen kann. Also ganz entfernt wäre das dann damit zu vergleichen, wie man beispielsweise Muskulatur trainiert?
Ja, ehrlich gesagt, das ist ein doch etwas entfernter Vergleich.
Ja, okay. Für den Rechtsmediziner gelten dann natürlich andere Maßstäbe, aber wenn es man ganz entfernt vergleichen kann, dann hilft mir das ja schon mal. Klaus, kannst du bitte mal ganz allgemein und kurz erklären, was sich beim Ertrinken im menschlichen Körper abspielt? Unabhängig jetzt von unserem Fall, aber es gibt ja sicher allgemeine Erkenntnisse.
Ganz kurz geht das ehrlich gesagt nicht, aber ich versuch's.
Gerne.
Beim Ertrinken werden ja die Atemwege durch das Wasser verlegt. Wasser dringt in die Atemwege ein und dann auch in die Lunge, das ist ja klar. Und damit läuft ein Erstickungsprozess ab. Und so ein Erstickungsprozess ist ein phasenhaftes Geschehen. Ich habe übrigens dazu früher viele wissenschaftliche Studien betrieben und auch Lehrbuchkapitel geschrieben.
Also du bist ja sowieso Experte für den Tod, aber für den Tod durch Ertrinken ganz besonders.
Ja, speziell auch Experte für Ersticken. Also in diesem Fall Ertrinken. Zunächst wird die Luft willkürlich möglichst lange angehalten, wenn der Körper unter Wasser kommt.
Das kennt ja jeder von sich, ne?
Ja, das nennt man das Apnoe-Stadium, also auch wichtig fürs Tauchen. Das wird dann gefolgt vom Stadium der Atemnot, in dem es dann auch immer wieder zum Verschlucken von Ertrinkungsflüssigkeit und zum Einatmen und zu Hustenattacken kommt. Das nennt man das sogenannte Dyspnoe-Stadium. Schließlich fängt durch den zunehmenden Sauerstoffmangel an, das Gehirn zu versagen. Es entsteht eine Bewusstlosigkeit, die ist meist auch verbunden mit tonisch-klonischen Erstickungskrämpfen. Und dieses Stadium des Ertrinkens nennt man dann das Krampfstadium. Schließlich folgt eine terminale Atempause, bevor letzte sogenannte Schnappatemzüge einsetzen und dann tritt der Tod ein. Der gesamte Prozess dauert etwa im Süßwasser 6 bis 8 Minuten und bei sehr kaltem Wasser kann die Überlebenszeit für das Gehirn unter Umständen etwas verlängert sein, sodass Rettungsmaßnahmen dann etwas länger Sinn machen.
Aber für mich klingt das insgesamt, was du da so geschildert hast, eher nach einem qualvollen Tod.
Ja, so muss man das wohl auch ehrlicherweise benennen. Dauert allerdings nicht sehr lange. Das wird aber sicherlich quälend langsam erscheinen für denjenigen, der das erleidet.
Also das denke ich mir auch. Ich finde, das klingt wirklich erschütternd. Wir müssen jetzt aber trotzdem dazu zurückkommen, wie dieser Prozess vor dem Landgericht, dieser Berufungsprozess weiterging. Mehrere Zeugen bestätigten in diesem Verfahren, dass es damals wirklich praktisch keine Sicht unter Wasser gab. Ein Polizist, der damals ebenfalls vergeblich versucht hatte, die Verunglückten zu retten, der sagte, da unten ist es immer düster, man sieht die Hand vor Augen nicht. Und zudem erzählten eben Zeugen einheitlich, der Pilot habe sich immer wieder um die Rettung bemüht. Der Pilot war sehr engagiert, war aktiv dabei. Das war eine Aussage, die man mehrfach hörte, also in geringen Abwandlungen, aber vom Tenor her. Und dann habe Frank B. seine Frau angerufen und gesagt, er habe 2 Menschenleben auf dem Gewissen, sagte ein Polizist.
Ja, richtige Erkenntnis und wieder eine Art von Geständnis. Bettina, es waren doch sicher wieder Angehörige des verstorbenen Ehepaars im Prozess oder zumindest ein Anwalt als Nebenkläger, der die Familie vertritt. Ist von dieser Seite irgendwie kommentiert worden, dass der Angeklagte nun, also im zweiten Durchgang sozusagen, die Vorwürfe eingeräumt hat?
Ja, der Anwalt zweier Angehöriger der Opfer betonte im Prozess, dass sich der Angeklagte an seine Mandanten gewandt und sich im Gespräch mit ihnen zur Tat bekannt habe, das sei wirklich bedeutsam gewesen. Der Anwalt sagte wörtlich, das war sehr wichtig für meine Mandanten, dass er zu seiner Verantwortung steht. Und eine Angehörige formulierte es so, sie sagte, jetzt sind wir wieder beim Menschlichen. Und in diesem zweiten Prozess wurde deutlich, dass offenbar der Verteidiger, den Frank B. im ersten Prozess hatte, ihm ausdrücklich davon abgeraten hatte, ein Geständnis abzulegen. Vorhin haben wir das ganz kurz angekratzt. Und jetzt hatte er einen anderen Anwalt, der offenbar eine andere Einschätzung hatte, der also gesagt hat, jetzt sagen Sie mal, wie es wirklich war.
Ja, so viel zu Geständnissen von Angeklagten oder auch Nichtgeständnissen. Es geht also auch um eine Art von Strategie, die manchmal vom Anwalt bestimmt wird. Die Strategie im zweiten Prozess war doch wohl auch durchaus sinnvoll, weil es ja jetzt, wir sind im Jahr 2013, weiterhin und zuletzt auch um die berufliche Existenz des Piloten ging. Denn mit einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wäre es ja vielleicht auch zu einem längerfristigen Entzug der Fluglizenz des Piloten gekommen, oder?
Also dieser Entzug der Pilotenlizenz wäre sogar überwiegend wahrscheinlich bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, so hat es der neue Verteidiger erklärt. Und seit dem Unglück hatte der Pilot vorerst weiter an seinem Beruf gearbeitet, als freier Mitarbeiter in einer Firma. Zwischendurch flog er vor allem Einsätze im Sudan und der Angeklagte wollte darüber etwas erzählen und sagte, diese Kriegseinsätze, und ich nehme an, der Satz wollte weitergehen, dass er darüber etwas erzählen wollte, aber dann ist er in Tränen ausgebrochen. Und die Erinnerung an diese dortigen Erlebnisse haben ihn offenbar überwältigt. Er konnte dann auch da nicht weiter erzählen, nicht weitersprechen, hat eine kleine Pause gemacht, hat sich gesammelt und sagte dann Entschuldigung. Er bat um Verständnis dafür, dass er in Tränen ausgebrochen war, dass er das überhaupt angesprochen hatte. Und er betonte, dass es ja in diesem Prozess mitnichten um ihn gehe, so hat er das gesagt. Wörtlich meinte er, es geht hier um zwei Menschen, die auf so tragische Weise ums Leben gekommen sind.
Ja, kurzer Stichwort Sudan. Das bringt einen echt wieder zum Grübeln, finde ich, weil derzeit ja wieder kriegerische Handlungen dort ablaufen und man weiß, dass die Situation extrem problematisch ist. Und wenn sich tatsächlich der Pilot seinerzeit in diese Gegend begeben hat, muss er sehr verzweifelt gewesen sein.
Denke ich auch.
Na gut, also in diesem Prozess geht es ja dann darum festzustellen, ganz objektiv von Seiten des Gerichtes, ob sich der Pilot einer Straftat schuldig gemacht hat. Naja, und dann geht es darum, welche Strafe nun angemessen wäre. Also es geht wieder nun doch um den Piloten und jetzt nicht mehr um die Verstorbenen, aber das spielt natürlich da hinein, auch im Hinblick auf das Strafmaß. Also aus meiner Sicht ehrt es den Angeklagten durchaus, dass er jetzt wieder den Fokus auf die Verstorbenen und deren Angehörige gelegt hat.
Also in seiner Aussage vor dem Landgericht ließ Frank Behn auch nun nochmal alle Details der damaligen Ereignisse Revue passieren. Er erzählte von den, Zitat, netten Fluggästen, erzählte, dass das Wetter gut gewesen sei, erzählte von dem Tankstopp und dann eben, dass er beim Weiterflug wohl vergessen habe, das Fahrwerk wieder einzufahren und das fatalerweise nicht bemerkte.
Dann hat er doch sicher auch über das eigentliche Unglück gesprochen. Wie hat er das geschildert?
Also da sagte er, es war erst ein weiches Aufsetzen, dann folgte ein sofortiger Überschlag. Als wenn man einen Schalter umgelegt hätte, war das Flugzeug voll Wasser, denn unter Wasser.
Die auch Vollwasser, denke ich.
Ja, das kommt jetzt. Die Kabine sei sofort voll Wasser gelaufen und dann sagte er, dann war alles still. Er habe nach dem Unfall zuerst nach der Frau getastet, die auf dem Sitz neben ihm gesessen habe, aber der habe nichts spüren können. Und dann bin ich zum Luftholen aufgetaucht. Naja, und dann, wie wir ja inzwischen wissen und mehrfach erwähnt haben, sei er eben immer und immer wieder runtergetaucht. Und eine frühere Mitarbeiterin der Wasserflugstation Hamburg, die schilderte die Minuten des tödlich verunglückten Ehepaars vor dem Flug. Also das war auch so ein bisschen so atmosphärisch noch wichtig. Also natürlich nicht mehr für das eigentliche Unglück, aber um so ein bisschen das einzuschätzen, wie es dem Ehepaar vor dem Flug überhaupt ging. Und da sagte diese Mitarbeiterin, die Kunden waren sehr nett. Sie erzählten, dass sie schon einmal geflogen sind und haben sich sehr auf diesen Flug gefreut.
Wirklich sehr tragisch, wie das für sie endete.
Allerdings, das Urteil in dieser zweiten Instanz wurde dann am 29. Oktober 2013 gesprochen. Wir erinnern uns, der Unfall war ja im August 2009. Jetzt sind wir also am 29. August 2013, mehr als vier Jahre später. Die Kammer verhängte jetzt gegen ihn keine Freiheitsstrafe mehr wie in der ersten Instanz, sondern wegen fahrlässiger Tötung eine Geldstrafe und zwar in Höhe von 5.400 €, beziehungsweise korrekterweise müsste man sagen, er erhielt 180 Tagessätze zu 30 €.
Ja, 5.400 € Strafe. Geldstrafe, zwei tote Menschen. Also zum Grübeln bringt einen das immer wieder. Aber das ist nicht unser heutiges Thema. Aber kurz doch zur Aufschlüsselung in Tagessätze.
Du meinst diese 180 Tagessätze zu 30 €?
Wir sollten kurz erklären, was das bedeutet. Dahinter steckt doch, dass eine Geldstrafe möglichst gerecht sein soll im Hinblick auf die Person des Angeklagten. Also, dass es im Einzelfall einen Millionär ähnlich trifft wie ein Normalverdiener von der Relation her oder ein Sozialhilfeempfänger. Darum geht's doch, oder?
Also so ist das gedacht. es soll eben die Geldstrafe soll eben jeden gleich hart oder eben nicht hart treffen. Also wenn man beispielsweise, sagen wir mal pauschal 10.000 Euro Geldstrafe aussprechen würde, würde das der eine Angeklagte womöglich aus der Portokasse zahlen.
Also der Millionär.
Der Millionär. Und ein anderer, ein Geringverdiener oder Sozialhilfeempfänger, wie auch immer, würde das diese 10.000 Euro über Monate abstottern müssen, sich vielleicht sogar noch länger verschulden müssen, bis er diese Strafe beglichen hat.
Und deshalb wird eine Geldstrafe eben in sogenannte Tagessätze aufgeteilt. Dabei spiegelt die Anzahl der Tagessätze das Ausmaß der Schuld bzw. die Höhe der Strafe wider. Also die Anzahl ist dann wichtig. Wenn jemand beispielsweise 90 Tagessätze bekommt, würde das einer dreimonatigen Freiheitsstrafe entsprechen. 3 Monate à 30 Tage sind dann 90 Tage.
Ganz genau.
180 Tagessätze entsprechen 6 Monate Freiheitsstrafe und so weiter. Und die zweite Zahl, also 120 Tagessätze zu 50 Euro, diese 50 Euro, das orientiert sich am monatlichen Einkommen des jeweiligen Angeklagten.
Ganz genau, das ist eben der Hintergrund, dass es eben die Angeklagten gleich schwer treffen soll. Also für einen Hartz-IV-Empfänger wird in Hamburg meist...
Hartz-IV haben wir heute nicht mehr.
Okay, also für einen Sozialhilfeempfänger, Bürgergeld, wie auch immer man das heute nennen mag, wird in Hamburg meist eine Tagessatzhöhe von 8 oder 10 Euro veranschlagt. Das wäre also das, was der mutmaßlich am Tag etwa zur Verfügung hat. Und bei sehr vermögenden Menschen kann die Höhe eines Tagessatzes dann auch mal mehrere hundert oder sogar 1.000 Euro und mehr beantragen. Also wenn man dann sagt, 30 Tagessätze beispielsweise zu 1.000 Euro, dann würde der eben entsprechend eine höhere Geldstrafe zahlen müssen als jemand mit einem geringen Einkommen.
Nach diesem kleinen juristischen Exkurs, Bettina, wie hat das Landgericht denn diese Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen im Einzelnen begründet?
Also das Gericht wertete positiv, dass Frank B. ein Geständnis abgelegt hat, das, Zitat, von Reue getragen gewesen sei, sagte die Vorsitzende Richterin. Und unter anderem deshalb blieb das Landgericht beim Strafmaß unter dem Urteil des Amtsgerichts aus der ersten Instanz. Für den Angeklagten spreche auch, dass er alles erdenklich Mögliche versucht hat, um die Passagiere aus der Kabine zu retten, auch unter Einsatz seines eigenen Lebens, sagte die Richterin.
Aber gleichwohl kam das Gericht ja offensichtlich ebenfalls zu der Überzeugung, dass der Pilot einen gravierenden Fehler begangen hat und so den Tod der beiden Passagiere verschuldet hat.
Ja, und dazu sagt die Richterin, der Angeklagte habe auch einen Kardinalfehler begangen, indem er das Fahrwerk draußen ließ und die Warnlampen, die das signalisierten, falsch deutete, sagte die Richterin. Und jetzt nochmal ein wörtliches Zitat. Sie als Pilot tragen für Ihre Passagiere eine ganz besondere Verantwortung, weil die Ihnen ihr Leben anvertrauen.
Wohl wahr. Ja, jetzt noch mal ein bisschen Philosophie aus Sicht der Rechtsmedizin. Menschliche Fehler und Versäumnisse ereignen sich leider immer wieder. Die tödlichen Ergebnisse werden dann von uns untersucht, unter anderem auch bei sehr erfahrenen Profis. Das gehört zu unseren alltäglichen Erfahrungen. Und die fatalen und dramatischen Konsequenzen sind manchmal extrem. Wenn ich mir dies vor Augen halte, dann kann ich mich selber übrigens immer ganz gut entspannen. Und das macht mich dann für das eigene Leben sogar irgendwie froh, auf jeden Fall demütiger. Und die Philosophie geht also dann dahin, wenn ich so viele schreckliche, brutale, negative Dinge erlebe, dann habe ich selbst eine positive Einstellung zum Leben. Bettina, ganz zum Schluss müssen wir noch auf einen anderen Unfall im Bereich des Hafens eingehen?
Ja, das wäre wichtig, denn dieses Unglück, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das war ja nicht der erste Unfall eines Wasserflugzeuges. 3 Jahre zuvor hatte sich ja schon einer ereignet.
Ja, da gab es 5 Tote bei einem Absturz im Bereich des Hamburger Hafens, im Bereich der Gleisanlagen am 2. Juli 2006.
Da, mit 5 Toten, das habe ich eben richtig verstanden.
Ja, 5 Tote, darunter auch der Pilot und ein 12-jähriges Kind. Das war auch ein Wasserflugzeug. Und der Pilot war damals ein ganz besonders gut bekannter, der hieß in Hamburg Himmelsschreiber. Und der hatte im Grunde diese Betriebserlaubnis für die Wasserflugzeuge erkämpft über Jahre und hatte dann ja viele tausend Touristen Hamburg gezeigt.
Die das fanden war, das ja sicherlich, solange es ja, gut ging, ganz toll.
Das war eine Institution hier in Hamburg. Doch am 2. Juli 2006 verunglückte dieser Wasserflieger vom Typ Beaver DHC-2. Und bei dem Absturz auf dem Bahngelände am Veddeler Damm starben, wie gesagt, 5 Personen. Und Ursache für das Flugzeug war damals eine gerissene Kraftstoffleitung am Vergaser. Also das war echt technisches Versagen. Und der Pilot hatte eine Notlandung versucht. Danach hat man übrigens lange geprüft, ob Wasserflugzeuge ja für Hamburg und für die Elbe geeignet sind. Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass normalerweise die Sicherheit der Passagiere garantiert werden kann. Einige Jahre später, heute haben wir davon gesprochen, zeigte sich das Gegenteil. Und nach 2 derartig gravierenden Ereignissen ließ sich dann diese Touristenattraktion für Hamburg nicht mehr halten.
Ja, das kann ich aber auch nachvollziehen. Immerhin, wenn wir das jetzt rekapitulieren, 2 Unglücke innerhalb von 3 Jahren, aber mit insgesamt 7 Todesopfern. Offenbar war da doch eine Gefahrenquelle, die einfach nicht sicher zu beherrschen war. Und dass dann da mit Schluss gemacht wird mit solchen Touristenattraktionen, finde ich jedenfalls nachvollziehbar.
Ja, es ist sicher eine gefahrenträchtige Situation mitten in Hamburg auf der Elbe mit hohen Gebäuden ringsherum. Heute könnte man das noch weniger verstehen, nachdem die Hafencity jetzt gebaut worden ist. Also der Barkenhafen liegt ja jetzt mitten in der neuen Hafencity.
Ja, also vielen Dank. Ich finde ja, das war wieder ein besonders interessanter Fall. Flugzeuge, Wasser, Elbe, Hamburg, ein tragisches Geschehen, aus dem man dann ja auch lernen konnte. Ich hoffe auch lernen sollte, beziehungsweise umgekehrt lernen sollte und hoffentlich dann auch gelernt hat. Ja, das war's für heute und ich freue mich auf den nächsten Fall, der dann ja auch wieder besonders spannend wird.
Ja, ganz sicher. Und tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.